Liebe Zuhörer unseres Radios, wir sind bei einem ganz spannenden Thema angelangt, bei der Auslegung des Prologbuches, der dritte Band, Jesus von Nazareth von Papst Benedikt. Es geht um die Jungfrauengeburt, beziehungsweise dessen Ankündigung im Alten Testament. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr das in der Theologie diskutiert worden ist, auch sehr kontrovers. Ich erinnere mich auch an Vorlesungen bei uns. Der Papst geht gleich auf einen der prominentesten Vertreter der alttestamentlichen Exegese, in Rudolf Kilian, es war mein Lehrer in Augsburg. Auf die Ankündigung der jungfräulichen Empfängnis, so Papst Benedikt, und der Geburt durch den Engel an Josef, folgen bei Matthäus noch zwei ergänzende Aussagen. Zunächst zeigt der Evangelist, dass damit geschieht, was durch die Schrift vorhergesagt worden war. Dies gehört zur Grundgestalt seines Evangeliums, bei allen wesentlichen Ereignissen einen Schriftbeweis zu führen, sichtbar zu machen, das Wort der Schrift auf diese Geschehnisse gewartet haben, sie von innen her vorbereiteten. Matthäus zeigt so, dass die alten Worte in der Geschichte Jesu Wirklichkeit werden. Aber er zeigt zugleich, dass die Geschichte Jesu wahr ist, nämlich aus dem Wort Gottes hervorgehend, von ihm getragen und gewirkt. Nach dem Schriftzitat führt Matthäus die Geschichte zu Ende. Er berichtet, dass Josef vom Schlaf aufstand und tat, was ihm vom Engel des Herrn geboten war. Er nahm Maria als seine Frau zu sich, erkannte sie aber nicht, ehe sie den Sohn geboren hatte. Das klingt so, als ob er danach sie erkannt hätte. Wenn Sie das in das aramäische Original zurückübersetzen, diesen Nachweis verdanke ich Professor Dr. Krämer aus Benedikt Beuern, ist das nicht temporal zu verstehen. Also nicht zeitlich. Bis dahin hat er sie nicht erkannt, aber danach, das ist nicht so aufzufassen. Ich kann das jetzt nicht näher zu vertiefen, aber das ist wichtig, weil es oft in der Diskussion eingeworfen wird und eingebracht wird. So wird noch einmal unterstrichen, dass der Sohn nicht von ihm, sondern vom Heiligen Geist gezeugt ist. Schließlich fügt der Evangelist hinzu, er gab ihm den Namen Jesus. Da haben wir ja schon gehört, das heißt, Gott rettet. Wiederum wird uns hier ganz praktisch Josef als Gerechter gezeigt. Seine innere Wachheit für Gott, die ihn die Botschaft annehmen und verstehen lässt, wird ganz von selbst zu Gehorsam. Hatte er vorher mit seinen eigenen Möglichkeiten gegrübelt, weiß er nun, was er als das Rechte zu tun hat. Als Gerechter folgt er den Weisungen Gottes, wie Psalm 1 es sagt. Nun aber müssen wir dem von Matthäus vorgelegten Schriftbeweis zuhören, der, wie könnte es auch anders sein, Gegenstand ausgiebiger exegetischer Debatten geworden ist. Der Vers lautet so: Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr dem Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Das ist jetzt das berühmte Jesaja-Zitat 7,14. Versuchen wir, diesen Satz des Propheten, der durch Matthäus zu einem großen christologischen Grundtext geworden ist, zunächst in seinem ursprünglichen historischen Zusammenhang zu verstehen und dann zu sehen, wie sich darin das Geheimnis Jesu Christi spiegelt. Ausnahmsweise können wir den Jesaja-Vers recht genau datieren. Er spielt im Jahr 733 vor Christus. Der assyrische Großkönig Tiglath-Pileser III. Hatte eine beginnende Aufstandsbewegung der syrisch-palästinensischen Staaten in einem Überraschungsfeldzug zurückgeschlagen. Nun schlossen sich die Könige Rezin, Rezin wird auch bei uns in Einheitsübersetzung übersetzt, von Damaskus, Syrien, und Pekach von Israel zu einer Koalition gegenüber der assyrischen Großmacht zusammen. Da sie König Ahas von Juda nicht zum Beitritt zu ihrem Bündnis bewegen konnten, entschlossen sie sich, gegen den Jerusalemer König zu Feld zu ziehen, um sein Land in eine Koalition einzubeziehen bzw. einzuzwängen. Ahas und sein Volk gerieten verständlicherweise in Furcht vor dem feindlichen Bündnis. Das Herz des Königs und des Volkes zitterte, Zitat, wie Waldbäume im Sturm zittern, wie Espenlaub wird auch übersetzt. Dennoch blieb Ahas, der offensichtlich ein klug und kalt berechnender Politiker war, bei der vorher eingeschlagenen Linie. Er wollte nicht einem anti-assyrischen Bund beitreten, dem er angesichts der gewaltigen Überlegenheit der Großmacht offensichtlich keine Chancen einräumte. Also er hat ganz nüchtern das kalkuliert, selbst wenn er mit den Nordverbündeten arbeiten würde, hätte er keine Chance gegen die assyrische Großmacht. Stattdessen schloss er, törichterweise ergänze ich, einen Schutzvertrag mit Assyrien ab, was ihm einerseits Sicherheit gewährte und sein Land vor der Zerstörung rettete. Aber jetzt kommt es, liebe Zuhörer, und dann werden Sie merken, dass es nicht einfach nur alte Geschichten von damals sind. Andererseits als Kaufpreis, ja, was war jetzt der Kaufpreis? Was war die Gegenleistung? Das hat sich der assyrische Großkönig etwas kosten lassen. Die Anbetung der Staatsgottheiten der Schutzmacht abverlangte. Und das ist das kleine Öschen dabei, der kleine Haken. Götzenkult, Abfall vom ersten Gebot war der Preis. Tatsächlich ist es nach dem Abschluss des Vertrags, den Ahas trotz der Warnung des Propheten Jesaja mit Assur einging, zur Errichtung eines Altars nach assyrischem Vorbild im Jerusalemer Tempel gekommen. Und das ist natürlich dann das Verderben. Und schauen Sie, in solche Situationen werden wir immer wieder in unserem Leben kommen. Du könntest diesen Schutz haben. Du könntest dich dieser Gefahr entziehen. Aber du weißt doch, das hat alles seinen Preis. Wissen Sie, damals war das irgendwie schon noch von Vorteil. Es war irgendwie so konkret, so greifbar. Einfach ein Götzenbild aufgestellt, vor dem niederfallen, knien, anbeten. Das war irgendwie so klar. Da hat man genau gewusst, woran man ist. Entweder das Götzenbild anbeten oder zu Jahwe beten. Beides gleichzeitig war klar, dass das nicht möglich war. Heute ist es ein bisschen schwieriger. Ist es vielleicht Geld? Ist es Macht? Eine Beziehung? Da ist es Sexualität, was auch immer. Das musst du als Preis bezahlen, wenn du meine Hilfe willst, wenn du vorankommen willst. Und wie viele verkaufen ihr Gewissen? Zu dem Zeitpunkt, auf den sich das von Matthäus angeführte Jesaja-Zitat bezieht, war es aber noch nicht so weit. Das heißt, der König hätte sich noch anders entscheiden können. Aber es war klar, wenn der König den Vertrag mit dem assyrischen Großkönig abschließen würde, so hieß dies, dass er als Politiker mehr auf die Macht des Königs als auf die Macht Gottes vertraute. Diese erschien ihm offensichtlich nicht real genug. So ging es hier zuletzt nicht um ein politisches Problem, sondern um eine Glaubensfrage. Jesaja sagt dabei dem König, dass er vor den beiden, Zitat, rauchenden Brennholzstummeln, Syrien und Israel, keine Angst zu haben brauche, und daher auch kein Grund für einen Schutzvertrag mit Assur bestehe. Er soll auf den Glauben setzen, nicht auf politisches Kalkül. Ganz ungewöhnlich fordert er Ahas auf, sich ein Zeichen von Gott zu erbitten. Eine der ganz wenigen Stellen denn im Heiligen Schrift, dass man ein Zeichen sich erbitten kann, denn Gott mag es nicht, auf die Probe gestellt zu werden. Gott erwartet den Glauben vom Menschen. Und da lässt er sich nicht durch ein Zeichen herausfordern. Aber hier ist es anders, weil die Situation ganz extrem ist. Was soll er denn tun? Er wird bedroht von beiden Seiten und Gott bietet ihm ein Zeichen an. Ein Zeichen aus der Unterwelt oder aus der Höhe, das heißt, egal wo auch immer her es kommen soll. Die Antwort des jüdischen Königs ist jetzt ganz fromm. Er will Gott nicht versuchen und kein Zeichen fordern, so sagt er. Der Prophet, der von Gott her spricht, lässt sich nicht beirren. Er weiß, dass der Verzicht des Königs auf ein Zeichen nicht, wie es scheint, Ausdruck von Glauben ist, sondern ganz im Gegenteil Zeichen dafür, dass er in seiner Realpolitik nicht gestört werden will. Denn wenn Gott ihm ein Zeichen geben würde, dann müsste er seinen eigenen Willen aufgeben und sich darauf einlassen. Und genau das will er nicht. Und deshalb, nein, ich will Gott nicht auf die Probe stellen. Super fromm klingt das. Ist aber blanker Unglaube. Auch irgendwie bekannt, oder? Aus dem Leben. Dinge, die fromm klingen, wo sie aber blanker Unglaube dahinter verbirgt. Nunmehr verkündet, und jetzt kommt das, genau in dieser Situation, man muss sie einfach historisch erfassen, nunmehr verkündet der Prophet, dass jetzt der Herr selbst ein Zeichen gibt. Und dann kommt dieser Satz. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben. Und dann geht es jetzt dahin, das auszulegen. Es wird weiterhin spannend bleiben. Sie merken es, sind nicht einfach nur vergangene Geschichten von ein paar Jahrtausenden her. Das hat sehr, sehr wohl mit uns und unserer Situation zu tun, wie wir uns entscheiden, ob wir unser Gewissen zum Markte tragen, ob wir uns selber treu bleiben. Ich darf Ihnen den Segen spenden, bedanke mich für Ihr Gebet, für jedes Opfer, für jede Gabe. Es wird mir immer klarer, was für ein Wunder es ist, dass Sie durch Ihre Spenden dieses Werk über die ganzen Jahre hindurch tragen und so viele Menschen damit eine Hilfe schenken. Vergelt's Gott. Es segne, heile und behüte sie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.